Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Kira.
Heute sprechen wir über einen richtigen Kinderfilm-Klassiker, nämlich Der Zauberer von Oz aus dem Jahr 1939.
Genau. Ein bisschen unvorbereiteter als sonst. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied merken wird, aber naja.
Wir haben diesmal ausnahmsweise nicht mitgeschrieben, was in meinem Fall nichts macht, weil ich habe den Film bestimmt heute zum 10. Mal gesehen, aber du hast ihn ja tatsächlich zum ersten Mal jetzt gesehen
überhaupt. Ja, genau. Also ich weiß, dass es ein Klassiker ist und ich meine, ich kenne die ganzen Lieder so und ich glaube, ich habe schon jedes Bühnenbild aus dem Film vorher gesehen gehabt, weil das ist ja Kulturgut, kann man im weitesten Sinne sagen. Aber ja, ich hatte den noch nie gesehen.
Das ist zumindest echt sehr tief in der Popkultur verankert, ne?
Ja, der wird ja ganz häufig auch, wie sagt man denn dann, wiederholt.
Das ist das Elemente Wort. Davon, also ich weiß gar nicht, selbst die fliegenden Affen waren mal in der Folge der Simpsons. Also.
Ja, und bei Futurama, Futurama hat das auch gemacht, ne? Bestimmt. So Sachen immer wiederholt. Ehrlich gesagt fand ich, jetzt dachte ich so krass, Tim Burton hat offensichtlich super viel seiner Sachen daraus genommen und den Willy Wonka-Film, also ich meine, ich habe auch das Original vom Willy Wonka-Film gesehen, aber den fand ich jetzt doch auch schon sehr Oz-lastig sozusagen.
Okay, also ich habe auch tatsächlich einige der Bücher von Oz gelesen, ich habe einige Comics gelesen, ich habe wirklich alle Filme, die es noch danach dazu gab, gesehen. Also wir haben hier einen Neuling versus einen Oz-Superfan.
Ja, vorhin alles, was du von Oz bekommst, nimmst du ja auch mit, ne? Also egal, ob Brettspiele, das willst du dann unbedingt spielen oder das Comic lesen.
Nee, es geht. Also Brettspiele habe ich doch gar keins.
Nee, aber wenn du die woanders siehst, dann drängst du vielleicht doch darauf, das endlich mal spielen zu können. Ach so, okay. Ich hätte gewusst, dass du ein Oz-Fan bist. Ich sag mal so, du verheimlichst es nicht.
Mir fiel gerade beim Filmgucken auf, das war sowas, was ich nie bedacht habe. Ich habe tatsächlich mal als Kind eine Theateraufführung von Der Zauberer von Oz gesehen.
Ah.
Den Film habe ich nämlich wirklich auch gar nicht als Kind gesehen, sondern irgendwann als ich so 17, 18 war das erste Mal. Und dann ist der ja auch eigentlich ein guter Film wieder, weil
super,
du kannst ihn ganz gut auf Substanzen gucken.
Ich wollte gerade fragen, hast du ihn auf Drogen geguckt?
Ja, ich glaube nur betrunken. Sonst bin ich ja nicht so.
Aber das wäre wirklich meine Frage gewesen, weil ich glaube, wenn man den mit 17, 18 guckt, ist das der perfekte Film dafür. Weil, also ich kann mich an einige Filme erinnern, die perfekt für sowas sind und der ist es auch. Und Meet the Feebles zum Beispiel auch. Aber das ist kein Kinderfilm, obwohl Puppen drin vorkommen. Bitte nicht den Kindern zeigen.
Möchtest du die Zusammenfassung machen oder soll ich das machen?
Okay, wow. Obwohl ich das nicht kenne,
ich soll dachte ich
das
dann machen?
Oh, ja, gut. Da traust du mir ja was zu. Also, wir haben die kleine Dorothy, wie die deutsche Synchro
aus Kansas.
Aus Kansas. Und das ist auch, wie ich das jetzt sagen werde. Dorothy aus Kansas ist im, du sagtest, in den Büchern viel jünger. In dem Film wirkte sie auf mich so um die 15, 16.
Julie Garland war zu dem Zeitpunkt 16, als sie das gespielt hat. Also.
Ich glaube, die soll aber eigentlich jünger sein. Also wir haben ein kleines Mädchen und das wohnt auf einer Farm in Kansas. Und dort lebt sie vor allem mit ihren Tanten und Onkeln und aber auch die Arbeiter, die dort arbeiten, sind gute Freunde von ihr. Und ihr allerbester Freund ist aber Toto, der kleine Hund. Und der hat jetzt ein kleines Katzenproblem und jagt immer die Nachbarskatze. Und daraufhin kommt die Frau vorbei, der die Katze gehört und lässt diesen Hund sozusagen verhaften. Also es gibt wirklich einen Haftbefehl für diesen Hund. Das fand ich auch ein bisschen absurd, aber es hat mir auch gefallen. Die nimmt den mit, aber Toto fährt wieder, büxt aus und geht nach Hause und daraufhin beschließt aber Dorothy, dass sie gerne jetzt aus, also sie muss jetzt von zu Hause weg, sagt sie halt im Prinzip, weil sie muss ja Toto beschützen. Sie kommt bei einem kleinen einem Kleinkunstzauberer, der mit so einem Wagen unterwegs ist, vorbei und der merkt sehr schnell, dass sie eine Ausreißerin ist und erzählt ihr, dass ihre Tante sie bestimmt vermissen wird. Deswegen geht sie ganz schnell wieder nach Hause, aber in der Zeit ist ein Tornado unterwegs und sie schafft es nicht mehr in den Keller, in diesen Schutzkeller, weil der dann auch verschlossen ist von innen. Und die Leute hören sie einfach von innen nicht, weil der Tornado schon wütet. Und die geht dann nur ins Haus. Und dann wird das Haus weggeweht. Und als sie die Tür dann aufmacht, nachdem das Haus weggeweht war, ist auf einmal nicht mal das alte schwarz-weiße Kansas zu sehen, sondern das sehr bunte Oz. Das Königreich Oz. Nee, ist gar kein Königreich, ne?
Doch.
Ja? Okay.
Tatsächlich, die Welt heißt auch, glaube ich, nicht Oz. Oz müsste ein Königreich sein.
Okay, also stimmt. Man kann ja auch aus Oz rausgehen. Aber es ist sozusagen die Welt hinter dem Regenbogen und sie ist in dem Teilbereich Oz gelandet. Und zwar in einem noch kleineren Teilbereich und im Osten. Im Osten, wo die Zwerge sind, so heißt es in der deutschen Synchro. Und du sagtest, im Englischen ist es Munchkin.
Genau, in Munchkinland ist sie gelandet. Genau.
Aber ich glaube, das wird Zwergenland genannt in der deutschen Synchro.
Ja.
Und die freuen sich ganz, ganz doll, weil sie hat nämlich, während sie mit ihrem Haus dort gelandet ist, zufällig die böse Hexe aus dem Osten umgebracht. Wo man nur noch sieht, ein paar rote Schuhe, die unter dem Haus hervorgucken und Beine sozusagen. Und dann kommt die gute Fee aus dem Norden oder die gute Hexe aus dem Norden und sagt ihr, wow, du hast ja die Hexe umgebracht und die Zwerge freuen sich jetzt alle darüber und die singen dann auch ein Lied. Es ist ein Musical, der Film. Und dann sagt Dorothy, oh, das ist ja ganz schön, aber eigentlich will ich nur wieder zurück nach Kansas. Dann kommt die böse Hexe aus dem Westen und bedroht sie, weil sie ja ihre Schwester umgebracht hat, also die böse Hexe aus dem Osten. Aber die Hexe aus dem Norden kann sie noch retten, indem sie nämlich die Schuhe von der toten Hexe nimmt und die Dorothy anzaubert. Also dann hat Dorothy die an. Und dadurch ist sie sozusagen beschützt vor der bösen Hexe aus dem Westen. Man weiß nicht so richtig, wie das funktioniert, aber anscheinend ist da so eine Art Zauber drauf. Dann sagt die gute Fee aus dem Norden dann auch noch, ah, du musst einfach nur hier, wenn du jetzt wieder nach Hause willst, musst du hier nur diese gelbe Straße entlang laufen. Und das macht sie dann auch mit einem Lied. Auf dem Weg trifft sie dann drei neue Freunde. Einmal die
Vogelscheuche,
die gerne etwas mehr Verstand hätte.
Überhaupt einen.
Den Zinnmann, der gerne ein Herz hätte und der Löwe, der gerne Courage hätte. Das finde ich immer so ein doofes Wort, das kennen Kinder auch einfach.
Ich glaube, im Buch ist es halt auch einfach Mut.
Ja. Und die drei sagen, ach, okay, du willst im Zauberraum was erbeten? Ja, dann kommen wir mit und die werden auch sofort Freunde und gehen dann zu viert zum Zauberer von Oz. Die böse Hexe aus dem Westen versucht das natürlich zu verhindern. Zum Beispiel, indem sie einmal im Mondfeld pflanzt und dort Dorothy und der Löwe, also die beiden, die sozusagen menschliche Gehirne haben, so habe ich mir das erklärt, dort dann auch einschlafen. Aber die Hexe Norden rettet sie dann.
Das kann ich auflösen, die anderen beiden atmen halt einfach nicht.
Ah, weil sie aus Zinn und Dings. Ja, ich habe mir schon irgendwie gedacht, irgendwie weil dem menschliche Teil.
Es wird im Film auch tatsächlich nicht erklärt, aber.
Ja, warum auch? Ja. Ganz ehrlich. und dann gehen sie noch ein Stück weiter, dann geht die gelbe Straße noch ein Stück weiter und dort steht ein riesiges Schloss vom Zauberer von Oz. Und dort gehen sie rein und der Zauberer von Oz sagt, ja, ich kann euch helfen, aber ihr müsst mir den Besen von der bösen Hexe aus dem Westen bringen. Und dann gehen sie dorthin, werden aber entführt von deren Affen, weil sie vorher gesehen hat, dass sie in die Richtung kommen.
Nee, nur Dorothy wird entführt.
Genau, Dorothy und Toto werden entführt. Aber Toto schafft es dann, die drei anderen zur Rettung ins Schloss zu holen. Eher zufällig kommt es dann beim Showdown dazu, dass Dorothy auch die böse Hexe aus dem Westen umbringt. So, da freuen sich auch wieder alle, dass die böse Hexe tot ist und alle sagen, hey, cool. Sie gehen zurück zum Schloss, bringen dann den Besen, den sie ja mitbringen sollten, dem Zauberer von Oz dann auch mit. Und der sagt, dabei fliegt sozusagen auf, dass er
ein Scharlatan ist.
Genau. dann will er eigentlich mit dem Heißluftballon wieder mit ihr zurückfliegen, weil er ist nämlich auch aus Kansas ursprünglich. Er ist von einem Zirkus und ist nur zufällig ein bisschen zu weit mit seinem
Heißluftballon geflogen. Und hat halt einfach behauptet, ein Zauberer zu sein mit, genau, mit seinen Jahrmarkt-Tricks.
Richtig. Und alle haben es halt geglaubt.
Weil er eine Show gemacht hat, die groß genug war, genau, dass sie uns alle abgenommen
haben. Ja, hat. Mit so halt so Feuerwerk und so eine Art Lichtprojektor.
Eine Stimme mit Kopf. riesig heil, genau, unterlegt.
Ja. Naja, auf jeden Fall fliegt er dann aber mit Dorothy, will er eigentlich Dorothy eigentlich losfliegen, aber Toto sieht eine Katze und ist verschwunden und deswegen geht Dorothy auch schnell aus dem Heißluftballon und er fliegt dann ohne sie los und dann kommt aber die gute Hexe aus dem Norden und sagt, aber ehrlich gesagt, Dorothy, du weißt doch schon längst, wie man zurückkommt. Und sie sagt, ach so, ja, okay. Und dann ist sie wieder zurück in Kansas.
Weil sie das mit den roten Schuhen kann.
Ja, und halt, weil sie verstanden hat, aber da sprechen wir dann einfach ausführlich drüber. Naja, auf jeden Fall ist sie wieder zurück und dort sind alle am Krankenbett und freuen sich darüber. Und zufällig waren die Schauspieler zufällig waren die Gesichter von den Leuten, die auf der Farm wohnen, auch die gleichen Gesichter von den Leuten, die es in Oz gibt. Und die Tante und der Onkel sagen, nein, Dorothy, das ist nicht passiert. Du lagst einfach hier im Bett und hast was auf den Kopf bekommen. Das war's.
Ja, ich finde, du hast einen wichtigen Teil ausgelassen, nämlich der Zauberer von Oz gibt ja Dorothy, sie hat sich ja von ihm gewünscht, wieder nach Hause zu kommen, aber die anderen drei wollten ja auch was haben und das gibt er ihnen ja auch. Er gibt der Vogelscheuche ein Diplom, damit er jetzt schlau ist, dem Löwen einen Orden und ich habe nie so richtig verstanden, was er dem Zehnmann gibt, aber irgendwie einfach so ein Herz, so eine Wohltätermedaille, was auch immer. Das tickt dann aber. Aber das Eigentliche ist ja, dass sie diese Eigenschaften entdeckt haben, während sie Dorothy gerettet haben.
Ja, dann lass uns doch direkt dabei mal bleiben, weil das ist ja so eins dieser Motive in dem Film, ist ja im Prinzip, die wünschen sich alle was und merken dann, was
schon längst in ihnen
ist. Genau, dass es schon längst in denen schlummerte und dann nur erweckt werden muss. Und auf dem Weg wenden die es schon häufiger an, ohne es großartig mitzubekommen, glaube ich auch. Und das wird dann aber immer mehr und immer mehr. Also gerade bei der Vogelscheuche merkt man das natürlich, weil die auch von Anfang an eigentlich relativ schlaue Tipps gibt und am Ende sogar Pläne schmiedet. Und bei dem Rest nicht mehr so deutlich, weil das, glaube ich, auch schwierigere Eigenschaften sind.
Und beim Löwen merkt man es schon auch noch, weil am Anfang muss er sich ja zu allem sehr bitten lassen. Aber zum Schluss macht das ja dann, nur so ein bisschen er drückt sich nur noch ein bisschen rum, aber eigentlich macht er es schon.
Ja.
Und der beim Zinnmann ist es halt am schwierigsten darzustellen, weil wie drückt man Herzlichkeit aus?
Ja, also der fängt dann häufiger an zu weinen oder sagt dann so Sachen so, oh nein, die Arme, also zeigt so offensichtliches Gefühle. Mitleid, aber ich glaube zum Beispiel als Kind hätte ich das nicht mitbekommen. Weiß ich nicht. Also das mit der Vogelscheuche hätte ich, glaube ich, vielleicht noch mitbekommen, aber den Rest nicht. Aber das ist trotzdem natürlich eine schöne Idee.
Ich finde das natürlich, es ist ja die offensichtlichste Botschaft aus dem Film. Genau. Und natürlich auch, dass there's no place like home. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade schon wieder vergessen, was sie jetzt in der deutschen Synchro sagen. Sagt sie doch zum Schluss.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Dorothy sagt doch, als sie die Hacken aneinander haut.
Ach so, ja. Aber lass uns doch mal ganz kurz, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen darüber reden, über diese
Botschaft. Wollte ich ja auch noch. Okay. Aber und ich finde das ist eine super schöne Botschaft. Auf das jeden ist ja auch Fall. Eine einfache Botschaft. Also, wenn du dich mal zu dumm fühlst, dann du bist es nicht. Das, du musst halt einfach nur dir das erkennen selber.
Ich fand, also erstmal mega schöne Botschaft und ich finde, ich meine, das ist ein Musical und ein Kinderfilm. Und dafür, obwohl das ja so eine ganz offensichtliche Märchenbotschaft fast schon ist, ne, also sowas so, was sehr offensichtlich reingewoben ist, es ist trotzdem nicht so schlimm ins Gesicht, sondern bleibt relativ subtil bis zum Ende vom Erzählen her. Deswegen kriegt man das ja auch fast gar nicht mit bei manchen Sachen. Also ich finde, das hätte einen mehr nerven können. Das haben die schon gut gemacht.
Es ist ja sogar so, dass selbst die Protagonisten das selbst ja gar nicht mitkriegen, weil die glauben es ja gar nicht, bis sie nicht die äußerliche Bestätigung vom Zauber kriegen. Die sind ja selber, die Vogelscheuche rafft ja selber gar nicht, dass sie gerade die ganze Zeit schlaue Pläne gemacht hat, bis der Zauberer von Ossi ein Diplom gibt. Irgendeins. Es ist ja auch egal welches. Aber das ist dann so ein Zeichen an die Außenwelt. Hier, du bist was wert als du schlauer Mann. Ja.
Aber die Szene können wir einmal ganz kurz, du hast es gerade schon kurz zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so klar geworden wäre, wenn ich den Film nicht so oft gesehen hätte. Also der Zauberer von Oz sagt, ja, ich erfülle euch das, aber im Prinzip muss ich es euch nicht erfüllen, aber ich zeige euch jetzt sozusagen,
dass... Ich gebe euch die äußerliche Wertschätzung, richtig. Das Symbol eurer, was euch ihr meintet, vermisst zu haben.
Und er macht das bei der Vogelscheuche noch am deutlichsten, weil die halt so als erstes dran ist und dann bei den anderen ein bisschen schneller. Und dann sagt er auch bei der Vogelscheuche... Naja, überleg doch mal da, also bei uns ist das so, eigentlich haben alle Leute irgendeine Art von Verstand, weil sonst würde das ja gar nicht funktionieren,
du könntest gar nicht leben. Er sagt sogar jedes lebende Wesen.
Genau, hat einen Verstand, also wie der geartet ist, ist ja wieder was anderes dann auch, aber er sagt auch so, jedes lebende Wesen hat einen Verstand, aber... Nur bewusst ist das den Leuten, die halt, weiß ich nicht, eine Universität besuchen, um dann am Ende ein Diplom zu machen. Und das sind dann auch die, sagt er nicht sogar sowas wie, die dann damit angeben oder so? Ja, genau. Und das ist...
Das ist ja ganz der alte Jahrmarkt-Gaukler. Genau.
Und dann gibt er halt dieses Diplom aus. Und dann wird er auch Dr. Denk. Auch fantastisch. Dr. Denk wird er dann. Und das fand ich aber... das fand ich eine sehr witzige Idee von etwas haben oder nicht haben und auch eine witzige Ansichtsweise auf Intellekt oder...
Ich finde es bei dem Mut eigentlich fast noch interessanter, weil er gibt dem Löwen ja ein Tapferkeitskreuz. Ich weiß gar nicht, wie das, also offensichtlich die amerikanische Version, aber das gibt's ja hier auch, eine Tapferkeitsmedaille am Band, wenn du als Soldat besondere Leistungen gebracht hast. Und das ist ja auch so, für wen soll das was bringen? Du selber weißt wahrscheinlich ganz genau, dass du irgendwas geleistet hast. Und da sagt er ja noch irgendwie zu, bei uns zu Hause nennt man sie Helden, aber einmal im Jahr tun sie ihre Heldenhaftigkeit in den Schrank und holen diese Medaillen raus und marschieren über die Straße, um es allen zu zeigen. Damit zeigt er auch, dass er eigentlich überhaupt keine Wertschätzung dafür hat, für Leute, die unbedingt nach außen tragen müssen, wie mutig sie sind. Sondern dass, wenn du mutig bist, bist du mutig. Er sagt es dem Löwen ja auch. Du denkst, mutig sind Leute, die keine Angst haben, aber ganz im Gegenteil, wenn du vor irgendwas Mut hast, weil es gefährlich ist, dann ist es einfach klug.
Ja. Aber ich fand das auch so eine geil, Revolution, also so eine, naja, so eine Klassensicht auf die Sachen. Weil halt so, ja, halt, das kann halt jeder. Jeder kann halt mutig sein und jeder kann halt denken. Aber manche haben dann halt vielleicht auch noch Geld und Ressourcen oder die Möglichkeit, das dann auch noch zur Schau zu stellen, sozusagen. Dr. Denk zu werden. Und dann kann der zum Beispiel, weil er dieses Diplom in der Hand hat, auf einmal irgendeine binomische Formel oder sowas. Das ist super lustig. Den Satz des
Pythagoras.
Ja, also. Okay, sorry, wusste ich nicht. Ich bin nicht Dr. Denk. aber das finde ich eine ganz schöne Sichtweise darauf, weil ja dieser Zauberer von Oz so, wie du schon sagst, eigentlich so ein Jahrmarktgaukler ist und damit ja auch zu so einer Klasse von fahrenden HändlerInnen gehört, die ja in der Gesellschaft halt ganz relativ weit unten stehen und dann ja aber einfach faszinierende Sachen machen können, womit die jeden noch so klugen Menschen halt blenden können dann letzten Endes. Und das fand ich so, nur weil du Dr. Denk heißt, bist du nicht Dr. Denk. Das finde ich total schön. Es ist so ein, das fand ich fast schon ein sehr, weiß ich nicht, ein Klassenansatz. Wie sagt man denn dazu?
Klassizistisch
ist es ja dann eben nicht, ne?
Nö. Nee. Ist ja gut, versteht ja jeder, was du meinst.
Ja.
Nee, das stimmt.
Das fand ich halt auch, das zieht sich ein bisschen durch, ehrlich gesagt.
Bei den Gefühlen ist es ja genauso.
Genau, ja, aber nicht nur da, so auch in anderen Szenen, immer wenn eine dieser Hexen tot sind, dann schreien halt alle, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot und freuen sich so richtig, wie als wenn so ein Diktator gestorben wäre. Ja. Und das finde ich auch so, das ist für mich auch so ein bisschen revolutionär umstoßend.
Ja, ich finde es ja gerade ganz am Anfang interessant, als Dorothy mit dem Haus die böse Hexe des Ostens tötet.
Ja.
Und dann erstmal man muss auch sagen, das hast du am Anfang nicht erwähnt, bis dahin war der Film so in Sepia-Tönen, schwarz-weiß. Genau, genau. Und sobald sie das Haus aufmacht und nach Ost tritt, wird der Film buntestes Technicolor in seiner ganzen 30er-Jahre-Schönheit.
Also Sättigung 1000. Es sieht nie so gut aus heute, wenn Leute einen Filter drauf machen. Technicolor hat so einen ganz eigenen...
Ja, ja, hat so einen ganz speziellen Look. Das ist so schön. Und sie ist erstmal in diesem ganz, in dieser ganz bunten Landschaft ganz alleine, weil offensichtlich, man sieht so ein bisschen, da haben sich Leute irgendwie versteckt in so Büschen und in Häusern. Und dann kommt erstmal die gute Fee aus dem Norden, Glinda, und fragt, die Zwerge haben mich gerufen, ich soll dich fragen, ob du eine böse oder eine gute Hexe bist. Weil ja, die böse Hexe ist tot und das ist erstmal, finden die das gut. Aber wer weiß, wer da Neues kommt.
Oh, komme ich jetzt? Und die sitzen noch so in den Büschen. Genau. Ne? Also sie und verstecken sich
noch. Die trauen sich gar nicht raus, bis eine Vertrauensperson ihnen zugesichert hat, dass die Person, die da gekommen ist und die andere Hexe getötet hat, nicht womöglich eine noch schlimmere Hexe ist. Weil die gehen auf jeden Fall davon aus, dass es ja auch wieder eine Hexe sein muss.
Ja. Das ist so richtig. Und dann feiern die auch ab und dann wollen die sich auch ganz sicher sein, dass, also erstmal so, ja, Moment, unser Gesetz sagt, irgendwie sowas war das in Lieb, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Wir dürfen erst feiern, wenn wir wirklich festgestellt haben, dass sie hundertprozentig tot ist. Und dann kommt noch so ein Doktor vorbei und sagt, ja, sie ist wirklich hundertprozentig tot.
100% certified death.
Ja. So, oh ja, Wicked Witch is dead. Okay, cool. Das fand ich auf jeden Fall eine super schöne Einstellung dem gegenüber. So macht das halt auch mit allen drei anderen Sachen. Mir ist dann aber aufgefallen, und jetzt ist die Frage, ich habe ihn halt ja nur einmal gesehen, ob ich das falsch verstanden habe oder ob das wirklich ein bisschen uncool ist dann auf der anderen Seite. Und zwar, wenn Dorothy ganz am Ende gesagt bekommt, du kannst wieder nach Kansas zurück, weil du weißt eigentlich ja schon die ganze Zeit, wie das geht, dass du nach Kansas zurück kannst, dann hat sie so einen selbsterweckenden Moment und sagt so, ach so, ja, stimmt, ich weiß es doch die ganze Zeit. Und dann sagt sie noch ein paar mehr Sachen und dann sagt sie auch, wenn ich jetzt etwas suche, werde ich nicht weit von unserem Hof suchen, denn wenn etwas nicht da ist, dann kann man es nicht finden. Das war ein bisschen traurige Botschaft. Weißt du, was ich meine damit?
Aber ich glaube, es ist so nicht gemeint.
Ja, kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen, weil der Rest des Films sagt mir irgendwie nicht, dass es so ist.
Naja, weil sie ist ja jetzt ganz unweit von ihrem Hof im Prinzip in diese Wunderwelt gekommen. Und ich glaube, mehr so ist das gemeint. Dass das Schöne das heißt, der Welt liegt auch, kann auch ganz nah sein.
Das heißt, es liegt in so mir oder sehr nah. Ich kann aus allem sozusagen etwas... In allem
weil, wie du schon gesagt hast, die Vogelscheuche, der Zinnmann und der Löwe, das sind ja die drei Knechte von ihrem Hof. Und sie sagt ja auch einmal an einer Stelle, ich habe das Gefühl, euch schon länger zu kennen. Und das sind ja auch gute Freunde, auch die drei Arbeiter bei ihnen. Und dann ist vielleicht auch, dass sie das gar nicht immer so sehr realisiert hat, dass sie sich mit denen ganz gut versteht. Aber dann ist das auf einmal klar.
Ja.
Ich glaube, so ist es mehr
zu deuten. Weil ich kann, so jetzt nach dem Film, konnte ich mir jetzt nämlich auch nicht so richtig vorstellen, dass da jetzt noch sowas drin steckt, weil für mich ist das ja eher ein, ja, wie du schon sagst, also man kann überall noch etwas Schönes finden, überall was in Technicolor, sozusagen, eine eigene Welt dahinter und man muss auch sich selbst vielleicht nochmal anders anschauen, also sein eigenes Selbst, weil die Hexe aus dem Norden sagt auch genau zu diesem Moment, naja, du wusstest das die ganze Zeit schon. Also du hättest von Anfang an auch zurückgehen können. Du musstest jetzt nur dir diese Reise hinter dich bringen, damit du dir sicher genug sein kannst, aka, damit du halt das Selbstbewusstsein dafür hast oder das Selbstwertgefühl dafür hast, zu verstehen, dass du sowas kannst.
Vielleicht muss man auch mal ein bisschen was anderes gesehen haben, um sein Zuhause richtig wertzuschätzen und zu vermissen auch erst.
Ja.
Ich glaube, das will uns der Film damit durchaus auch sagen.
Warum ich auch das bisschen so drauf komme, dass das vielleicht so ein bisschen revolutionärer, antiklassizistischer Ansatz sein könnte, ist, die ist halt bettelarm, ne, am Anfang. Also wenn wir dieses Sepia-farbene, also vielleicht nicht bettelarm, weil sie haben immer noch drei Leute, die da arbeiten auf diesem Hof, und denen wird es schlechter gehen.
Also es ist auch durchaus in den Büchern und in den weiteren Teilen angedeutet, dass sie nicht so arm sind.
Ah, okay, aber ich finde, in dem Film sah das krass arm aus.
Also
weil die Kleidung von der Nachbarin zum Beispiel viel krasser war als die von der Tante und dem
Onkel. Ja, aber die ist ja auch Lehrerin.
Ja, aber
und das ist zu dem Zeitpunkt, insbesondere das Buch wurde ja, glaube ich, noch im 19. Jahrhundert geschrieben, irgendwann 1890er. Ja. Da war ein Lehrer ja richtig, noch richtig gesellschaftliche Oberschicht.
Mhm. Ja, aber so ist sie auch gekleidet im Gegensatz zu
Dorothy. Ja, die anderen sind halt Farmer, aber ja, die sind halt nicht, wie gesagt, die haben
ja den Arbeitern wird es schlechter gehen, definitiv, ja.
Also sie sind schon auch Großgrundbesitzer trotzdem, ne?
Ja, ja, gut. Ja, stimmt schon. Naja, Gott sei Dank hilft sie deren alter Egos dann in dem Regenbogenland. Ja. Was mir fantastisch gefallen hat, aber deswegen hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht, dass ich den gut finden werde, sind natürlich, war die also die Ausstattung und die Kostüme und der Look und das Design von den Bühnen und dass sich das zwischen Kinofilm, Theaterstück, Musical irgendwo dazwischen bewegt. Das war wahnsinnig gut.
Also wirklich, die Farbgebung ist auch tatsächlich nicht so zu unterschätzen. Wenn man jemals jemanden für Technicolor begeistern will, gerade so Leute, die anfangen damit Filmfans zu werden, dann muss man denen eigentlich wirklich entweder Suspiria oder Der Zauberer von Ost zeigen. Weil das sind die beiden Farben, die Filme, die es echt am coolsten rüberbringen. Ja. Und Kindern sollte man nicht Suspiria zeigen.
Und plus, es ist natürlich nochmal, und den Effekt wollten die natürlich auch, wenn du erst diese Sepia-Farben siehst und dann auch noch in die Welt Ost gehst und dann ist das dann...
Ja, und direkt ist der Boden ist gelb und diese Schuhe, also diese Schuhe, die wir die ganze Zeit erwähnt haben, das sind halt wirklich, die haben die, glaube ich, mit Pailletten besetzt, die so rot glitzern.
Das kann ich mir auch nicht anders vorstellen.
Im Buch sind sie aus Rubin gemacht, aber ich glaube, das hätte halt nicht so beeindruckend ausgesehen tatsächlich, wenn die aus rotem Glas gemacht hätten. Deswegen also war das wahrscheinlich sogar die ansehnlichere Lösung.
Ich glaube auch, also die Farben sind so tief, aber auf so eine gute Art und Weise.
Das sind ja auch echt fast alles Primärfarben.
Ja,
also genau. Es gibt kaum so Zwischentöne, ist wenig pastellig, außer halt Dorothys Kleid, aber das ist ja auch passend, weil sie kommt ja aus einer anderen Welt. Ansonsten ist alles echt knalle. Ja. Wenn ein Rot kommt, dann ist das knallleuchtendes Rot.
Grün, knallleuchtendes
Grün. Der gelbe
Steinweg. Ganz viel auch mit Rot und Grün
gespielt. Ist knallegelb. Ja. Den kannst du nicht übersehen. Ja,
das ist wirklich, also
selbst im dunklen Wald strahlt der durch den Wald hindurch quasi.
Aber auch die Kostüme sind wirklich gut. Klar, das ist ein bisschen mehr so Broadway-Kostüm, würde ich sagen, zum Großteil. Aber man merkt dann auch an vielen Stellen, da nutzen sie dann wenigstens auch das Medium-Film. Weil was ich immer ganz häufig bei Musicals vermisse, ist, wenn die das vom Broadway auf in den Film bringen, dass die das nicht so gut hinkriegen. Entweder sind die dann zu filmig, sozusagen, oder zu sehr, ich filme eigentlich nur das Broadway-Musical ab und dann hätte ich auch die Original-Leute daneben können, die viel besser sind.
Ich finde oft bei Tanznummern, was du meinst, gibt es zu viele Close-Ups und es wird dem Tanz als was Körperlichem gar nicht so viel Raum eingenommen.
Ja.
Und das macht der Zauberer von Ost tatsächlich schon trotzdem.
Macht das einfach von weiter weg und mit einer leichten Aufsicht und dann hast du die komplette Tanznummer da.
Es gibt das ja nicht super. So viele Massentanznummern.
Ja.
Eigentlich nur die eine ganz am Anfang?
Nö, in Oz wird nicht getanzt, aber das sind auch auf jeden Fall Massennummern.
Ja, aber zum Beispiel jedes Mal, wenn sie über den gelben Steinweg gehen und Follow the Yellow Brick Road singen, dann tanzt Dorothy ja diesen Hüpfgang, der auch so eine, und jedes Mal, wenn ein neuer dazukommt, tanzt er mit.
Ja.
Und die haben ja alle ihre eigenen Tanzstile und gehen dann so Arm in Arm zu viert über diesen Steinweg und die Kamera zoomt so raus und deswegen wird dem so, aber teilweise da passiert ja nichts in den Szenen und dann wird einfach eine halbe Minute lang gezeigt, wie die diesen Weg lang tanzen und ich finde das trotzdem so wahnsinnig wichtig. Das
sieht super aus. Also weil die tanzen ja alles das Gleiche und wie du gesagt hast, verschiedene Tanzstile, weil
der Blechmann ist natürlich sehr, sehr steif.
Ja.
Die Vogelscheuche fällt immer hin und das ist so, ich liebe das
wirklich. Ja, die Vogelscheuche ist super.
Immer lachen.
Richtig gut gecastet. Erstens, ich möchte natürlich unbedingt diesen Gang lernen, also diesen Hüpfgang. Ich hoffe, dafür gibt's Tutorials im Internet.
Mit dem neuen TikTok-Trend.
Genau.
Follow the Yellow Brick Road.
Aber davon ab wollte ich sagen, ja genau, das ist zum Beispiel so eine Sache, wie die das gut umgesetzt haben, wie ganz viele Musicals das nicht schaffen, das gut in Filme umzusetzen. Und eine andere Sache ist, die benutzen manchmal noch so Bühnentricks, die sich Filme dann manchmal nicht trauen, weil dann machen die das immer mit ordentlich sozusagen.
Mit
dann,
Schnitten halt.
Ja, genau. Wo ich immer denke, ja, aber das nimmt manchmal auch dem Ganzen. Und da haben die zum Beispiel einfach die Hexe immer mit so
rotem
Theaterbühnentricks verschwinden lassen und du siehst so richtig, da ist auch so eine Klappe im Boden zum Teil, wenn du richtig hinguckst, also musst nicht richtig hingucken, man kann auch schon, also da geht die Immersion jetzt nicht flöten oder so, ich habe hingeguckt, weil ich dachte, Moment mal, die machen das gerade wirklich mit einer Plattform und rotem Rauch einfach. Und ja, das haben sie genauso gemacht.
Aber ich finde das auch okay. Also, ich glaube, zu viel wird dann immer so getan, weil niemand glaubt ja wirklich, oh, das filmen wir gerade in echt. Also dieses Immersion, man kann es auch übertreiben, weil manchmal ist es einfach auch schöner, sowas zu erkennen ein bisschen.
Vor allem, wenn du die Kostüme und das Make-up und sowas von den Personen, ich meine der Zinnmann oder die Hexe, das sind ja karikatureske Kostüme. Da musst du dann doch nicht so tun, als ob in, also warum auch? Da musst du ja nicht realistisch werden dann.
Ich würde nur den kleinen Abzug machen, dass ich tatsächlich finde, dass der Löwe zum einen finde ich echt scheiße aussieht. Boah, sorry, aber das Design gefällt mir gar nicht. Außer sobald er onduliert ist, wie er selber sagt. Ja, dann finde ich es wieder ganz gut. Auch ganz gut. Und mein größeres Problem aber, er sieht halt echt überhaupt nicht aus wie ein Löwe.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das nicht dem Kostüm vorwerfen wollen würde, weil ich glaube, dass die anderen beiden Schauspieler viel besser die Rollen von Zinnmann und Vogelscheuche machen als der Löwenschauspieler. Weil der zum Beispiel auch super, entweder hat er einen nervösen Tick mit den Augen oder das soll extra sein, dass er immer die Augenbrauen hochzieht.
Er stottert, glaube ich, im Original, das macht er in der deutschen Version nicht.
Ja, also insgesamt war der halt nicht, der stinkt ein bisschen ab gegen seine Kollegen.
Aber ich bin relativ sicher, dass der Löwe der Favorite bei Kindern ist.
Ja, das kann ich mir auch
vorstellen. Weil er halt der Quatsch, die Quatschfigur ist.
Ja, so, das ist ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich mochte, das ist übrigens auch die Nummer, die ich am wenigsten mochte, ist, wenn der Löwe im Schloss von Oz was singt, dass er König wird. Obwohl das gut gemacht war mit denen, wie die dann das Bühnenbild eingefügt haben, aber fand ich die schwächste Nummer, sozusagen.
Ja, verstehe ich. Das wirkt so, weil es gibt bei Musicals ja immer diese Füller-Songs und das wirkt am ehesten wie einer von denen.
Genau. Weil der Rest war, also es sind gar nicht so viele Lieder im Endeffekt, aber die waren halt alle gut.
Ich mag den ja trotzdem ganz gern, aber gar nicht wegen den Song finde ich auch nicht gut, aber ich finde die ganze Nummer ganz cool, weil dann ja die anderen so spontan mitmachen und ihm auch so einen Teppich auslegen,
das,
ihm
eine Krone basteln. Genau, wie gesagt, wie die das Kostümbild einbauen, ist super.
Und weil der, ich glaube, hier ist einfach das Schloss, ne? The Emerald City. Ich finde ich ja wahnsinnig fantastisch, wie die aussieht. Also, oh, dass sie so richtig toll grün ist.
Der Gang ist das Beste. Wenn die von dem Foyer in Richtung König gehen, dann gehen die durch so einen ganz langen grünen Gang. Der ist, also achtet da mal drauf, der ist fantastisch. Also, wer gerne Kostüme in irgendeiner Form sieht, wer, weiß ich nicht, auch so ein bisschen so auf so Filme steht wie Flash Gordon, allein wegen der Kostüm. Ich weiß nicht, warum mir Flash Gordon da gerade als einziges einfällt, aber es ist ein fantastischer Kostümfilm. Der sollte auch auf jeden Fall diesen Film gucken, weil der ist wirklich wahnsinnig gut. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Tim Burton, Willy Wonka, das ist schon so nah dran. Und diese ganzen Dr. Seuss Sachen, die sind auch sehr nah dran. Habe ich mich gefragt, ob die wohl auch zu dem Zeitpunkt, wo der Film rausgekommen sind, vielleicht einfach unterwegs waren.
Der Film ist schon echt alt, ne? Aber man muss jetzt dazu sagen, der Film war in den Kinos ein echter Flop. Der war wahnsinnig teuer, wie man sich ja denken
Verrückt.
Kann. Und der ist dann erst so ein Kultklassiker geworden, weil der war so sehr ein Flop, dass die den für hier die Fernsehsyndikation halt für einen Apfel und einen Pfennig rausgegeben haben. Und der dann wirklich immer um die Weihnachtszeit rum im Fernsehen lief, jahrelang. Und dann gucken das natürlich Kinder und wissen das zu schätzen. Deswegen kommt das vielleicht dann schon eher in, dass diese Leute, die den als Kind im Fernsehen gesehen haben und ganz toll fanden. Mhm. In Deutschland hat es, glaube ich, auch, da ist er erst überhaupt 51 in die Kinos gekommen, habe ich eben gesehen. Und hier kommt mein...
Der ist aus den 40ern? Oder?
30ern, sogar 30er. 39. Mhm. Mein größter Wermutstropfen wäre für, wenn ich ihn als Kind gesehen hätte... Weil ich habe den tatsächlich bis heute immer nur auf Englisch gesehen. Die meisten Lieder sind nicht synchronisiert.
Ja,
was ich okay finde.
Ja, nur einige Stellen. Und die Stellen sind schwierig zu verstehen, weil die Synchro auch aus den 50ern ist. Und die dann auf den Takt versuchen. Das ist nicht so gut wie heute, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß, welche du meinst. Du meinst den Munchkin-Song. Mm. Aber glaub mir, die versteht man auch im Original nicht, weil die so... Entweder haben die den Leuten noch Helium gegeben oder die haben die hochgepitcht.
Ja, aber heute würden die das hinkriegen.
Ja,
das auf jeden Fall. Also das ist halt so eine Sache. Aber wir sind ein bisschen verwöhnt, was das angeht heute mit der Synchro, nee, wie gut die Synchro heute ist.
Also es passiert auch nie was wahnsinnig Wichtiges in den Song. Also einmal das am Anfang bei den Munchkins, als sie sagen, ja, Ding Dong, the Witch is dead. Und dann die Dorothy willkommen heißen. Und dann die drei Songs als die If I Only Had a Heart, If I Only Had a Brain und If I Only Had Courage.
Ich glaube, er sagt sogar Nerve. Er sagt
gar nicht had Courage. The Nerve, richtig. Ja. If I Only Had the Nerve. Das fand ich
auch irgendwie merkwürdig, weil er hätte es doch einfach sein. Okay, aber gut.
Courage wäre es ja auch, dann würde es schon wieder gar nicht so gut passen.
Ah, okay. Ja, das würde, ja.
Ja, und jetzt, das kann man Kindern erklären. Die Untertitel dazu einzuschalten, haben wir kurz probiert, also wollte ich probieren, ob es funktioniert. Allerdings die sind die Untertitel aber auch nicht kongruent mit der Synchro in den Teilen, wo gesprochen wird. Und das wirft mich ja immer total raus. Das macht mich ja wahnsinnig. Ja,
plus Untertitel bei Kindern, weil der Film ist ja zu empfehlen für Kinder, die noch nicht so schnell Untertitel lesen können. Das heißt, es würde wegfallen. Aber ich habe auch, also wie gesagt, ich habe mit 8 Rocky Horror Picture Show gesehen. Vielleicht nicht die beste Wahl von meinem Vater, mir das zu zeigen mit 8, aber ist ja egal. Und der hat mir einfach grob erklärt, was passiert.
Ich glaube,
und ich fand die Songs einfach gut.
Und ich glaube, die Songs sind auch selbsterklärlich. Die reden auch davor und danach drüber. Die sind eigentlich echt gut in die Handlung eingebunden. Ja, die treiben die zwar auch voran, aber die bewegen sich auch dazu. Und ich glaube, es wird eigentlich klar, worum es geht. Und
man unterschätzt auch immer ein bisschen, dass es für Kinder relativ normal ist, einen Großteil nicht zu verstehen.
Und dass sie sich Lücken einfach selber schließen.
Genau, richtig.
Ja, ja, das stimmt.
Weil das merkt man dann immer erst, wenn man, weiß ich nicht, ein Jahr lang schon ein Kinderbuch vorgelesen hat und dann nach einem Jahr ein Kind erstmal so eine Verständnisfrage das allererste Mal stellt. Wo man sich denkt so, ja, Moment mal. Ja, also das ist nicht das Problem. Klar, an einem bestimmten Alter werden die Fragen, aber das kriegt man schnell genug.
Ich wollte es jetzt nur einmal erwähnt haben. Ich finde es bei Musicals auch nicht so schlimm. Ein paar von den Sachen sind auch übersetzt, wenn es wirklich langsam ist, weil manchmal ist das wirklich auch so Musical-mäßig, dass es quasi sowas zwischen Sprechen und Gesang ist. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Namen für gibt. Bestimmt, ich bin kein besonderer Musical-Nerd, ehrlich gesagt. Man kennt das ja, also während dem Gesang.
Ich hätte einen Telefonjoker, den wir fragen können, aber ich glaube, das könnt ihr einfach selber googeln.
Und die sind dann auch in der Regel trotzdem synchronisiert.
Ja,
gerade immer, wenn es was für die Handlung relevant ist.
Aber wie gesagt, leider schwer verständlich. Was gefällt dir denn, also ich meine, das ist offensichtlich, magst du den Stoff super gerne, aber was ist denn so deine Faszination daran?
Also ich bin ja tatsächlich eher nämlich ein großer Fantasy-Fan und ich finde, das ist ein fantastischer Film, um mit sehr kleinen Kindern schon in Fantasy einzusteigen.
Ach, du hast recht. Allein wie das Schloss auch aussieht.
Weil es ist auch so, es hat super low stakes. Es geht ja die ganze Zeit, klar, Dorothy muss nach Hause kommen, aber ansonsten, ja, und die Hexe ist böse und gefährlich, aber wie schlimm ist die wirklich? Die ist ja auch echt Scooby-Doo-Bösewicht eigentlich.
Ich meine, sie kann mit Wasser besiegt werden, das habe ich vorhin nicht gesagt.
Sie ist allergisch gegen Wasser.
Das ist so, wie sie umgebracht wird.
Dorothy kippt einen Eimer, ohne das zu wissen, muss man dazu
sagen. Und dann schmilzt sie auch nicht oder so, sondern sie versinkt so, wie gesagt, Theatertrick, einfach mit so einer Hebebühne im Boden und ihr Kostüm fällt dabei so in sich zusammen. Also das mit der Hebebühne sieht man natürlich nicht im Film, aber das ist einfach so, das würde man heute irgendwie, würde die dann so schmelzen und man würde sich denken, ja toll, jetzt kann ich das wieder Kindern erst wieder 3 Jahre später zeigen, dankeschön.
Weil ich glaube, das Schmelzen mit der Zauberer und die fliegenden Affen, die Gehilfen von der Hexe, das sind glaube ich die 3 gruseligsten Sachen und die sind alle überhaupt gar nicht gruselig. Ja.
Wobei der Zauberer ein ganz kleines bisschen, weil das ist so eine Art Hologramm im Kopf, in so grün.
Genau, und der macht am Anfang Angst, aber ich finde, das wird dadurch aufgelöst, dass man halt später sieht, dass ein Mann hinter einem Vorhang, der in ein Mikrofon spricht.
Ja, plus die also der ist ja dann auch zwischendurch dann doch irgendwie nett zu denen.
Ja.
Und man kann sich so in die Figuren reinfühlen, die dann Angst vor dem haben. Also man fühlt sich auch nicht alleingelassen mit seiner Angst, weil man merkt, die anderen haben auch ein bisschen Schiss. Das ist schon okay.
Und ich find die Fantasy-Welt auch gut. Die ist auch im Buch echt deutlich düsterer. Die weiterführenden Bücher
von 1890.
Und der Film aus den 80ern, Oz, eine fantastische Welt, der ist auch wirklich sau creepy. Also vor dem muss ich wirklich, den können wir bestimmt auch mal besprechen. Dann aber als Gruselfilm, weil der ist richtig verstörend.
Okay.
Den mag ich aber auch sehr gerne, aber der funktioniert sehr anders. Der ist auch komischerweise eine direkte Fortsetzung, obwohl die eine jüngere Schauspielerin dann genommen haben, als Dorothy jetzt ist. Aber ich finde die Welt super cool, weil da einfach, ja, ein von den bösen Wesen ist halt ein Löwe, eins von den Fantasiewesen ist ein Löwe, der sprechen kann. Und in den Büchern ist er halt wirklich einfach ein großer Löwe. Da ist auch nicht irgendwie, dass er anthropomorph ist, wie jetzt hier ist ja ein Mann im Löwenkostüm.
Und dann ist es einfach ein Löwe, ja, okay.
Ja, ein Löwe und eine Vogelscheuche. Es wirkt so, als hätte die, weil heute ist Fantasy ist immer Zwerge, Orks, Elfen, sowas. Das hat Tolkien irgendwie leider für uns alle ruiniert. Kein Diss an Herr der Ringe. Aber jetzt ja, ist irgendwie das, schon, ne? Aber das denkt ja. man jetzt immer, wenn man ein Fantasy nennt. Und da war das noch so, da hat jemand ein Fantasy-Ding geschaffen und dann ist da halt auch mal jemand, der einfach einen Kürbiskopf hat. Das ist jetzt in dem Film nicht, aber in der Welt gibt es so Leute auch.
Ja, oder halt eine Vogelscheuche, das ist ja äquivalent.
Und das funktioniert, das blendet sich einfach in diese Welt ein. Ja. Und die ist super bunt. Ich finde, das für eine Fantasy-Geschichte hat der eine super coole Moral.
Ja.
Der macht total Spaß zu gucken. Der ist nämlich tatsächlich fast 2 Stunden lang.
Also, oh, habe ich nicht gemerkt.
Und das wollte ich nämlich gerade sagen. Man merkt es gar nicht.
Nee.
Das der Einzige, Anfang wo der Film sich bisschen, zieht, ist genau der Anfang, bis es nach Ost geht. Das passiert nämlich auch erst tatsächlich nach 19 Minuten. Aber dann geht der Film echt noch 90 Minuten. Und ich finde, die merkt man dem Film nicht an, weil die ganze Zeit irgendwas passiert. Die Songs sind super. Auch weil ja viel Wiederholung kommt. Mhm. Also wie oft Follow the Yellow Brick Road gesungen wird, weiß ich gar nicht. Aber 5-mal bestimmt.
Ja, aber das funktioniert ja. Also ich meine, Menschen funktionieren ja genauso.
Ja. Und Ding Dong, The Witch is Dead, auch immer noch fantastisch. Auch ja super in die nackte Kanone. Ich spiele jetzt noch einmal gesehen. Sam. Ding Dong, die Hexe ist tot. Super gut. Und ich glaube, ja, was braucht man mehr? Ich glaube, man kann es echt mit jedem gucken. Der hat eine gute Moral, der hat ein fantastisches Set, Bühnendesign, die Farben super.
Und ein wahnsinnig gutes Cast. Also die haben ja Judy Garland dafür gefunden und natürlich habe ich vorher schon von Judy Garland gehört und weiß ja auch, dass es eine Ikone ist, bla bla bla. Ich war extrem verwirrt, als ich das, also weil klar kenne ich Over the Rainbow, aber ich dachte halt irgendwie nicht, dass das eine 16-Jährige gesungen hat.
Der hat eine das Stimme.
Das ist halt krass.
Übrigens in dem Zusammenhang, wenn man gute Laune behalten will, nicht Zauberer von Oz und Judy Garland googeln, weil die haben die wohl nicht so gut am Set behandelt.
Also ja, ich glaube, Judy Garland
ist ja auch dann später ein bisschen abgerutscht.
Genau.
Das ist ja einer der ersten Beispiele von so einem
Kinderstar.
Abgestützten Kinderstar, bis die sich dann irgendwann...
Alkoholikerin war die früher auch, glaube ich, ne?
Ja, ja. Also sie hat auch tatsächlich von den 10 topgelisteten Darstellern am zweitwenigsten Gehalt gekriegt.
Oh,
obwohl sie natürlich die Haupt, also she done dirty.
Ja, okay. Das ist
richtig, richtig asozial. Ja. Da tut dem Film aber keinen
Aber sie hat ja nachher noch, also so ganz die große Kultwelle und so, das habt ihr ja alles noch mitbekommen. Sie hat ja ganz viel, ich glaube, dann ist sie hauptsächlich live aufgetreten nachher.
Sie hat so Kabarett, in dem amerikanischen Sinne, nicht was wir hier als Kabarett verstehen.
Ja,
das ist Cabaret? Nee, aber auch gar nicht. Nee, das ist eigentlich immer mit Strippen.
Nee, die hat im Prinzip Stand-Up-Comedy gemacht. In die Richtung.
Aber auch mit so Tanz- und Gesangnummern.
Genau, richtig. Oder? Und das noch dazu. Ich würde Kabarett, würde ich schon sagen.
Ich würde
das, was hier in diesem Kabarett wäre.
Haushalt wird auch kein schlechtes Wort über Judy Garland fallen jemals.
Und über Kabarett. Doch, über Kabarett schon. Ja, und da hat sie ja noch den ganzen Kult mitnehmen können und war, glaube ich, auch super progressiv und eine coole Sau.
Ja, sie ist auch, und da weiß ich nicht genau warum, das habe ich nie so ganz mitbekommen, aber sie ist ja irgendwie auch eine große Ikone der schwulen Szene.
Ja, also der Film ist halt super queer, ne? Also,
ich finde auch, jetzt wo ich ihn gerade nochmal geguckt habe, also halt, der Löwe ist schon, der Löwe ist schon
mega,
gay, oder?
Der ist mega queer, auf jeden Fall ist der Löwe queer. Ja, also definitiv. Wahrscheinlich auch,
dass
auch
er sich so
der
freut, dass er so onduliert wird und dann in Schleifen.
Natürlich. Er kriegt die rote Schleife und die Hälfte des Films läuft er danach.
Weil damit. Konnten sie wahrscheinlich
es
auch.
Es ist auch das Over meiste, the Rainbow und es ist alles super todesbunt.
Aber also, wahrscheinlich das meiste, was du in den 30ern zeigen durftest.
Ja, 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 mehr wäre nicht drin gewesen. Aber
der verdammte Hays-Code.
Das ist definitiv so. Ja, ich danke für die Empfehlung. Fantastischer Film.
Ich
hätte leider gleich noch was zu meckern.
Bitte jetzt, also ich hätte ich meine,
es
eine
ist
Sache
ein Film natürlich. Halt aus den 30ern.
Es gibt keine einzigen schwarzen Darsteller.
Richtig. Und wir müssen über die Hexe reden.
Ja, ich weiß.
Ja. Waren das auch deine
Das
Sachen, die du jetzt gesagt hättest? Oder wolltest du auch noch was anderes sagen?
Es geht um die Hautfarbe und die Hakennasigkeit.
Korrekt. Es geht um den Antisemitismus.
Das ist leider ein antisemitisches Klischee.
Ja.
Das wissen viele gar nicht. Ich wusste das auch lange nicht. Aber diese übliche Hexendarstellung mit grüner Haut, langer Nase und diesem Lachen, ist alles ursprünglich...
Häufig auch schwarze, lockige Haare oder so wuschelige Haare.
Genau. Ursprünglich alles antisemitische Propaganda.
Genau. Die Hexe ist tot. fand ich auch nochmal so eine Sache, die ich schwierig fand. Aber einfach weil wegen Hexenverbrennung. Aber ich meine, okay, ist in Ordnung. So. Das war halt eine Tyrannin, die gestorben ist. Und die ist ja auch nicht verbrannt worden oder so. Und die haben die ja nicht umgebracht, sondern die ist ja gestorben und dann haben sie sich gefreut.
Ich finde, das eine Form dieses Klischees, ich habe auch super meine Probleme mit dem Klischee. Man sollte das nicht mehr weiter bedienen. Aber das ist so ein Klischee, ich glaube, das ist so losgelöst von dem, was es ursprünglich bedient hat. Heute würde ja niemand mehr das mit Juden in Verbindung bringen, sondern wirklich also nur noch mit Hexen.
Mit das Grüne, ne? Ja, ja, das ist so.
Das ist super
und,
verrückt.
Das ist auch total schwierig. Was machst du denn jetzt zum Beispiel, wenn hier dieses Musical Wicked, das arbeitet ja auch, das hat das ja auf Plakaten und so. Ich habe das jetzt nicht gesehen, aber man sieht ja genau diese Hexe da auch auf den Plakaten. Das heißt, auch noch jetzt wird halt genau damit auch gearbeitet. Aber ich weiß halt, dass, mehrere auch sagen, dass sie das eigentlich nicht mehr wollen, also mehrere jüdische Verbände oder ja, zumindest, dass darauf hingewiesen werden
soll. Ich finde auch, man sollte heutzutage auf keinen Fall mehr was fabrizieren, wo das so gemacht wird.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie es in Wicked ist. Ich habe mal eine Aufführung von Wicked gesehen, aber es gibt ja diesen neueren Oz-Film von Sam Raimi und da wird sie überhaupt erst grün irgendwie durch Sachen. Und das fand ich auch ganz problematisch. Und
ja.
Weil sie wird, glaube ich, in dem Moment, als sie böse wird, auch grün. So, alles ja, ganz schlimm. Sie kriegt dann auch, weil sie die Nase verliert, erst diese krumme Nase. Oh, weil die wird von Mila Kunis gespielt, die am Anfang halt aussieht wie Mila Kunis.
Okay.
Und dann, je böser sie wird, immer schlimmer.
Okay.
Also so, oh, entweder ihr wusstet das und habt es aktiv ignoriert oder ihr wusstet es nicht, aber dann echt informiert euch auch mal so ein bisschen.
Das ist von Oz oder was? Auch ein Oz-Film oder was?
Ja, aber so ein, auch ein weirdes Prequel.
Okay.
Nee, der ist auch nicht besonders gut, den würde ich nicht unbedingt empfehlen.
Und aber das ist halt total schwierig und ich weiß auch nicht, ob das was bringt, schon mit Kindern zu besprechen.
Nee.
Man kann halt das vielleicht versuchen zu vermeiden, aber es ist schwer, weil es kommt überall vor. Wir haben letztens zum Beispiel Hotel Transsilvanien gesehen, werden wir vielleicht auch noch besprechen. Da sind die Hexen genauso dargestellt. Es ist einfach, wir wie du schon sagst, so weit, also ich meine, wir haben uns eine Lego-Figur
geholt. Ich wollte es gerade sagen. Ja,
das ist eine grüne Hexe mit Hakennase. Das ist leider sehr, sehr, sehr tief verankert. Ja, es ist nicht der Mann mit Koteletten und der Hakennase. Das wäre auf jeden Fall definitiv nochmal eine Stufe drüber.
Und ich finde es auch, wenn sie jetzt noch andere, die so klassische antisemitische Eigenschaften, wenn sie jetzt zum Beispiel noch irgendwie besonders geldgierig wäre oder sowas oder Brunnen vergiften würde oder besonders heimtückisch wäre, das ist sie ja alles nicht und ich glaube, das schwächt das ab. Es ist ja sonst keine besonders...
Naja, sie will unbedingt die roten Schuhe haben.
Aber sie macht es eigentlich nie hinterlistig. Selbst wenn sie in den Wald auflaut, dann sieht man sie eigentlich immer sofort.
Also wirklich enttarnen ist sie nicht so gut. Ja, aber es bleibt trotzdem schwierig.
Es ist problematisch, also,
genau,
aber...
Genau, richtig.
Ich glaube, es ist ein sehr low-level problematisch.
Ja. Ja, das maße ich mir jetzt nicht an, das zu beurteilen. Also ich meine, das sollen Betroffene beurteilen.
Sicherlich recht.
Genau. Aber ich glaube, man kommt nicht um diese Darstellung drumherum, das will ich sagen.
Mhm.
Und das heißt, man muss einfach gucken, ab einem bestimmten Moment im Leben, ob man ein gutes Kinderbuch oder so findet zur Erklärung. Oder weiß ich nicht, vielleicht auch eher, wenn die dann so im Grundschulalter oder weiterführende Schule sind, damit die auch das greifen können, was das bedeutet. Und dann muss man auch sagen, ja, wir haben das halt auch geguckt. Und ja, das kommt auch in den Filmen vor. Das ist einfach so tief in unserer Kultur verankert. Da muss man halt aufpassen. Und ja, wir haben dir die Filme auch gezeigt in dem Wissen, dass es so ist. Tut uns leid. Aber wir können es quasi nicht vermeiden. Und dafür hat er dann andere gute, positive Botschaften, der Film.
Ich finde, die überwiegen das auch.
Ja. Aber wo du gerade davon sprichst, dass die Diversität nicht hoch ist, ich meine, es ist ein 30er-Jahre-Film, ne? Hast du nicht, gibt es nicht ein Musical Zauberer von Oz nur mit Schwarzen?
Ja, The Wiz vom 1978 mit Michael Jackson und wer spielt die Dorothy? Ich wollte den später noch erwähnen, weil es besonders lustig ist, weil da ist Dorothy noch älter, da ist sie nämlich schon eine Lehrerin.
Ah, okay.
Das ist auch eine bekannte schwarze Sängerin, aber... Ja, das war auch erst eine Broadway-Show, The Wiz, und dann haben die das halt auch verfilmt. Der ist auch, ich habe den nur ausschnitteweise gesehen bis heute.
Okay.
Ich kenne den Song von Michael Jackson, lustig, weil der ist die Vogelscheuche und hängt während seines halben Songs, hängt der noch an diesem Ding, wo Vogelscheuchen dran hängen und tanzt deswegen gar nicht. Die haben sich Michael Jackson geholt und haben den nicht tanzen lassen. Das kann ich bis heute nicht glauben.
Naja, aber ab dann performt er ja wahrscheinlich.
Nein, der hat keinen Tanz. Der hat diesen
Song. Nein, aber ich meine dieses Laufen und so.
Aber das ist nicht so viel in dem Film.
Ja, gut. Ja, das ist nicht so schlau.
Aber da übrigens fantastisch, der Zauberer von Oz wird von Richard Pryor, dem Comedian, den vielleicht man aus Film kennt, so ein 70er-Jahre-Stand-Up-Comedian, sehr gut.
The Wiz kann man dann ja vielleicht wieder, gibt es natürlich dann das Problem, dass Michael Jackson mitspielt, ne?
Und der ist auch super trashy.
Okay.
Aber
es gibt auf jeden Fall sowas, also das heißt, die Popkultur hat schon mitbekommen, dass es ein sehr undivers besetzter Film ist. Ich sag's mal so.
Ich glaube, das war ehrlich gesagt ganz einfach klassische Blaxploitation auch.
Ja, aber ist doch cool.
Ja. Alles gut. Oh. Wenn du jetzt sonst nichts mehr anzumerken hast.
Könnten wir überlegen, für ab welchem Alter wir das so empfehlen.
Mhm. Die FSK sagt ab 0. Und ja, also was heißt ab 0?
Ne? Also niemals ab 0 Kinder zeigen, bitte.
Der ist auch zu lang. Aber ich,
also wenn die auf dem Bauch schlafen oder
aber
so.
Aber wenn das einer der ersten Filme ist, die einen Film guckt, ja, dann ist das absolut lang.
Das schaffen die nie am Stück dann. Aber klar, kannst du im Prinzip, wenn sobald die Filme schaffen.
Ja.
Oder ja, man muss ja auch keinen ganzen Film schaffen. Das kann man ja auch häppchenweise mit denen gucken. Also das ist ja, bei, wie gesagt, ein Großteil werden die nicht verstehen. Das ergänzen die dann in ihrem Kopf.
Und wenn man immer pausiert, nachdem jemand Neues dazugekommen ist.
Genau.
Der ist ja auch wirklich sehr klassisch in Kapiteln. Also man merkt dem so richtig auch seine Buchhaftigkeit an.
Ja,
wenn du dann immer Pause machst und da beim nächsten Mal weitermachst.
Du kannst eigentlich nach jeder größeren Musiknummer oder vor jeder größeren Musiknummer dann halt Pause machen. Ja, voll.
Dann kannst du den bestimmt in 6, 7 bequemen Häppchen auch gucken. Ja. Ohne Probleme. Und ich glaube, außer jetzt dem Zauberer von Oz, nichts, was Kinder groß erschreckt, glaube ich.
Plus, für Kinder ist es ja sehr überfordernd, wenn es einen schnellen Schnittrhythmus gibt und
das hatten die
viel
in den 30ern einfach
flackerndes
nicht.
Licht, genau. Und das hatten die nicht. Also das sind nur Farben und Farben sind ja für Kinder nicht erschreckend, sondern nur positiv.
Ganz, ganz toll. Farben, ja, schöne Melodien.
Und dann glitzern die auch noch die Schuhe. Also es ist wirklich ein guter erster Kinderfilm vielleicht auch. Also wie gesagt, nur ein Häppchen, bitte. Vielleicht lasst ihr den Anfang auch weg, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch, vielleicht.
Ey, macht einfach ab dem Punkt, wo die in den Regenbogen und dann irgendwann, wenn die 2 Jahre älter sind, dann könnt ihr noch den Anfang hinterher schicken.
So wichtig ist der auch nicht.
Nee.
So dieses, dass die Leute, auch von der Farm
richtig.
Die Leute in Oz sind. Ich glaube, das ist wirklich auch was, dass der Film sich ausgedacht hat. Ich bin nämlich gar nicht mehr sicher, ob das im Buch überhaupt drin ist.
Also es ist vor allem deswegen nicht wichtig, weil man kann ja auch einfach sagen, oh, das Mädchen hat sich, hat sich verlaufen. Und dann reicht das auch, dass sie jetzt nach Kansas zurück will.
Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, warum wir den jetzt machen wollten, weil ich war die ganze Woche ein bisschen krank und niedergeschlagen und ich gucke den Film häufig, wenn ich krank bin. Also das sagt ja auch viel darüber, wie low-level dieser Film funktioniert. Ja.
Totoro wäre auch so ein guter Film dafür.
Ja, aber ich habe den Film mal tatsächlich, als ich so richtig Grippe hatte, also als ich auch eine Woche 39
so
Fieber hatte.
Ja. Passt.
Und da habe ich den und eine Staffel Sopranos ganz oft geguckt. Also den habe ich bestimmt 3-mal geguckt in der Woche und eine ganze Staffel Sopranos. War eine gute Mischung. Ich hatte auch echt weirde Träume in der Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ist auch ein Film zum Konsumieren. Welche Filme könnte man denn noch empfehlen, wenn man den jetzt gesehen hat?
Für ältere Kinder würde ich wirklich Oz, eine fantastische Welt empfehlen, aber wirklich Vorsicht, den vielleicht auch mal vorher gucken, weil es gibt eine Szene mit einer Frau, die sich dann verschiedene Köpfe aufsetzt und die finde ich bis heute echt immer noch ganz schlimm. Ich würde ansonsten fast alles, was, wenn daran Interesse besteht, versucht es mit Kinderfantasy.
Mhm.
Das ist wirklich, also was wir neulich auch schon mal in einer Folge hatten, Die Braut des Prinzen bietet sich sicherlich gut an. Ansonsten auch so Sachen wie Willow oder
die
Legende,
Geschichte.
Unendliche Geschichte, genau.
Momo.
All solche Dinge.
Momo, ach nee, schon gut, ist gar kein Musical. Entschuldigung, ich habe einfach mal Momo und das Musical gesehen, seitdem denke ich immer, dass Momo, weil ich das, bevor ich den Film gesehen habe, lange davor gesehen hatte. Ich habe noch überlegt, wenn jemand das mit den Hexen und sowas cool fand, wäre auch vielleicht noch Hexen, aber auch für ältere Kinder natürlich.
Oder Hokus Pokus für die etwas Jüngeren.
Ja, aber da zum Beispiel, wie gesagt, was ich ja gut an diesem Film fand, dass dann die Hexe nicht geschmolzen ist, sondern so in der verschwunden ist, auf eine nette Art und Weise. Sowas passiert dann leider in Hexen und Hokus
Pokus. Ja, Hexen ist auch.
Das ist schon, da muss man schon ein bisschen besseren Magen haben.
Ja, vor allem, der hat ja echt gar nicht so richtig ein Happy End.
Nee, aber das funktioniert trotzdem für, weiß ich nicht.
Ich finde eigentlich auch.
Ja, für ab 12 auf jeden Fall.
Und natürlich, ganz generell, ist das auch fantastisch, um seine Kinder zu Musical-Fans zu machen.
Ja, wobei...
Wie viele? Kindermusicals gibt's nicht so viele, nee. Leider.
Momo, fantastisches Kindermusical. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, ob das jemals offiziell was war oder ob das einfach nur meine Stadt irgendwie hatte. Aber ich hatte eine Kassette und ich kann die Lieder heute noch.
Vielleicht auch wirklich, wenn ich gerade so überlege, echt Jim Knopf und Lukas
der Lokomotivführer. Oh ja, das ist auch gut, ja.
Ist ja auch so. Ja. Das ist auch Fantasy, aber die nicht so diesem klassischen Fantasy-Setting
folgt. Genau, genau. Ja, das finde ich eine gute Idee. Also da funktionieren sowohl die Augsburger Puppenkiste als auch die neuen Filme.
Wobei wir den zweiten noch nicht gesehen
haben. Haben wir noch nicht, aber der erste ist ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Ja, aber auch gruselig.
Die Augsburger Puppenkiste aber uns mehr.
Ist fast gestorben. Ja. Ja, und ansonsten, wer auf knallige Farben steht, Paddington. Also keine Ahnung, das ist halt ein Film, der in super viele Richtungen geht, sozusagen. Ach, ja, Willy Wonka, der alte Film natürlich auch. Ich finde, der ist sehr ähnlich.
Mhm.
Die Dr. Seuss Sachen.
Oh nee, da hasse ich alle Verfilmungen. Jeder einzelne. Komm,
der Grinch ist doch nett.
Die Realfilm-Verfilmung
von der Grinch? Jim Carrey, ja.
Nee, hasse ich. Und ich liebe Jim Carrey.
Okay, den fand ich okay.
Ich hasse den wirklich mit meinem ganzen Herzen. Ich finde den so fürchterlich.
Ist dieser mit dem Horten hört ein Bu?
Horten hört ein Bu.
Das ist korrekt. Soll der nicht okay sein?
Den habe ich nicht gesehen. Ich habe Dings hier gesehen, der Lorax. Und den fand ich auch fürchterlich.
Der sah auch nicht so gut aus.
Und was, weiß ich nicht. Nee.
Nee, okay.
Geh mir weg mit denen.
Gut, ich nehme alles.
Die neue Grinch-Verfilmung sieht auch schlimm aus. Habe ich nicht gesehen, fairerweise. Aber die ist ja auch von diesem Minions-Studio. Egal.
Ich muss jetzt auch ins Bett und ich muss auch vielleicht trauern, weil vielleicht ist morgen Laschet neuer Bundeskanzler. Nein, ich will das auch nicht. Dann wandere ich auch hinter den Regenbogen aus. So wie kann ich auch schon mal sagen.
Falls ihr uns auf jeden Fall was Nettes sagen wollt in diesen schweren Zeiten, dann könnt ihr das tun im Internet, so unter @kifipodcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Ja, wir gehen jetzt ins Bett und wenn ihr das hört, wisst ihr ja schon, was ein bisschen mehr was los ist. Und wir gucken mal, was morgen früh los ist.
Ja.
Schönen Abend noch.
Tschüss.